Der Osten im Fokus.
Frau Kloger, Ihr Buch nennt sich Fremde Freunde. Sind Russen und Deutsche noch Freunde?
Die Deutschen und die Russen verbindet ja eine wirklich lange Geschichte. Wir reden über einen Zeitraum von 1000 Jahren, in denen sich die beiden Völker, die Menschen der beiden Völker und Nationen, wie in Wellenbewegungen immer mal wieder näher gekommen sind. Dann haben sie sich wieder voneinander entfremdet. Sie haben sich nacheinander gesehnt. Sie haben einander gehasst. Sie haben Kriege geführt. Und haben auch aufgrund und vor allem aufgrund der Erfahrung dieser Kriege haben sie sich doch über lange Zeit bemüht, ein Verständnis und Ausgleich zu finden, ein gutes gemeinsames Verhältnis in Europa herzustellen. Maßgebend dafür war für die deutsche Erfahrung, Herr Siebert, die deutsche Wiedervereinigung, der Fall der Mauer und die Politik des damaligen Generalsekretärs der Kommunistischen Partei und Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, der, wie Sie ja wissen, bis heute doch sehr verehrt und respektiert wird in Deutschland.
Sie beobachten das deutsch-russische Verhältnis, grob gesagt, seit 30 Jahren. Auf einer Skala das Verhältnis heute, wo würden Sie das einordnen?
Auf einer Skala, die leider Gottes fast schon ins Minus reicht. In den vergangenen Jahren ist die Entfremdung doch sehr viel größer geworden. Das Misstrauen, ich glaube, auf beiden Seiten ist sehr gewachsen. Die Erzählungen, man nennt das in so einem Neupolitwort ja Narrative, die Erzählungen darüber, was in den vor allen Dingen in den vergangenen Jahren, Stichwort Ukraine, Ukraine-Krise, der unerklärte Krieg im Osten der Ukraine, was sich da entwickelt hat, die Narrative darüber sind so unterschiedlich, dass es mir manchmal scheint, dass eine Verständigung gar nicht möglich ist. Ein sehr trauriger Befund, finde ich.
Man sucht sich ja gewöhnlich Freunde, die einem ähnlich sind. Der Westen möchte, dass Russland ihm ähnlich wird. Kann das funktionieren?
Ob der Westen möchte, dass Russland ihm ähnlich wird, da bin ich gar nicht so sicher, Herr Siebert. Wir erinnern die Zeit der 90er Jahre, die große Zeit der Transformation, als ja auch viele Menschen in Russland, ich sage jetzt einmal Russland, aber damals ja auch in vielen post-sowjetischen Republiken, als sie doch hofften auf eine demokratische Entwicklung und sich eine demokratische Entwicklung wünschten und darauf hofften, dass man in einer neuen Ära der Gemeinsamkeit nun ein großes gemeinsames Haus bauen würde. Diese Hoffnungen sind auf beiden Seiten, Herr Siebert, enttäuscht worden. Da haben wir auf beiden Seiten, glaube ich, selbstkritisch noch sehr viel Aufräumen und Erkenntnisarbeit zu leisten. Die Enttäuschungen, wie gesagt, sind auf beiden Seiten. Ich denke nicht, dass der Westen, ist ja auch ein sehr pauschales Wort, ich denke nicht, dass der Westen an sich einen Regime-Change in Moskau möchte. Das ist ja eine Sicht, die heute ja auch von vielen in Russland so geprägt wird. Ich glaube, dass es auf westlicher Seite Hoffnungen und Erwartungen auf einen demokratischen Wandel in Russland gegeben hat. Ich glaube, dass diese Hoffnungen zum Teil naiv gewesen sind. Ich glaube auch, dass der Westen, allen voran damals die Vereinigten Staaten, dass sie schon in dem Gefühl, nun der Sieger im Kalten Krieg zu sein, gewesen zu sein, dass sie schon glaubten, strategisch Bedingungen erwarten zu können. Diese Hoffnungen oder diese Erwartungen sind auf russischer Seite spätestens mit Ende der zweiten Amtszeit von Wladimir Putin dann enttäuscht worden. Der Westen hat Anlass zur Selbstkritik, Herr Siebert, so wie Russland sehr viel Anlass zur Selbstkritik hat.
Wie unterscheidet sich das Verständnis von Begriffen wie liberal oder Demokratie in Russland und im Westen?
Naja, Demokratie ist ja in Russland auch aufgrund der chaotischen Erfahrung der 90er Jahre, dieses Gefühls der Unsicherheit, des Chaos, auch des Gefühls einer gewissen Demütigung oder angeblichen Demütigung durch den Westen. Demokratie ist ja zu einem Schimpfwort geworden, oder?
Ja.
Ich erinnere die Zeiten, in denen Menschen von Demokratia gesprochen haben.
Also die Scheißdemokratie, jetzt mal ganz salopp gesagt.
Genau. Es ist ja eigentlich ein erschreckender Befund. Und wenn ich mir so wie gestern oder vor einigen Tagen, wenn ich noch einmal schaue in die in das, was ich sagen, Debatte zu den Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr nennt, wenn ich mir das anschaue im russischen Fernsehen, wie sich da unlängst Wladimir Zelensky und die Kandidatin Ksenia Sobchak, wie die einander angegangen sind in dieser, man kann es gar nicht Debatte nennen, man kann es eigentlich
Theater, Zirkus.
Ja, einen inszenierten Zirkus nennen, wenn der mit einer demokratischen Debatte um die gleichgesetzt wird, dann sind wir wirklich sehr, sehr weit auseinander. Also die Begriffe Demokratie und liberal haben ein ganz unterschiedliches Verständnis in unseren beiden Ländern. Wir begreifen Demokratie bei allen Missständen, begreifen wir doch als ein ausgeprägtes System von Checks and Balances, in dem vor allen Dingen eine Säule fest steht, nämlich die Säule des Rechtsstaats. Das ist in Russland anders.
Wie unterscheidet sich denn die Sicht der Russen und der Deutschen oder generell des Westens auf die Welt?
Meine Erfahrungen in den vergangenen Jahren sind geprägt von einem russischen Blick auf die Welt. Damit wird oft der Westen gemeint, auf die Welt, die Russland eher feindlich gegenübersteht. Geprägt davon, dass sich Russland und die Menschen in diesem Land nun in einer Art belagerten Festung befinden, in der sie sich verteidigen müssen gegen den Westen. Ein Selbstbild auch geprägt, glaube ich, durch Propaganda und durch Narrative des russischen Staatsfernsehens, immer ja noch das Medium, das von den meisten Menschen in Russland konsumiert wird, geprägt dadurch, dass dieser Westen eigentlich darauf aus sei, die russischen Werte, die ganz eigenen, auch durch die orthodoxe Kirche geprägten russischen Werte, nicht nur zu kritisieren, sondern vollkommen über Bord zu werfen. Dies ist in dem Maße nicht der Fall. Die Sicht vieler Menschen in Russland, dass der Westen dekadent ist, dass bei uns im Westen alle Werte, alle konservativen Werte, dass die an dem Verfall preisgegeben sind, dass Gesellschaften auseinanderbrechen, sind in dem Maße nicht nachvollziehbar, wie das in Russland oft dargestellt wird. Wir haben allen Anlass zu großer Selbstkritik. Die Ereignisse in den Vereinigten Staaten, die Wahl von Präsident Trump ist ja nur ein Beispiel dafür, dass wir in unseren eigenen Gesellschaften uns auch noch mal ganz neu unterhalten müssen über das, was wir wollen und wie wir das wollen. Aber so, wie es in wie das öffentliche Bild zumindest in Russland ist, so ist es bei uns, wenn ich das so sagen darf, nun wirklich nicht. Und auch Deutschland ist nicht von Flüchtlingen überschwemmt. Auch Deutschland ist nicht dem Chaos preisgegeben. Auch in Deutschland herrscht nicht Terror. Und wir finden sogar dazu, dass wir jetzt bald wieder eine neue Regierung haben.
Ist Russland Teil Europas?
Russland hat sich über die Jahrhunderte immer wieder im eigenen Konflikt mit dieser Frage befunden. Ist Russland Teil Europas? Auf der einen Seite selbstverständlich. Das hat was mit Geografie zu tun, das ist ganz simpel. Es hat aber auch was mit einem kulturellen Selbstverständnis zu tun, dass man so einem bestimmten Wertesystem geprägt, über Jahrhunderte und Jahrhunderte geprägt, so aufgrund christlicher Werte, dann doch große Gemeinsamkeiten hat, dass man kulturell, philosophisch voneinander lernen kann, dass man ökonomisch miteinander verflochten ist. Selbstverständlich ist es so, dass es den Menschen in Russland und auch in den allermeisten postsowjetischen Staaten besser geht, wenn Wirtschaftsbeziehungen sich gut entwickeln, so wie es umgekehrt gut ist für deutsche Unternehmen, wenn es gute Wirtschaftsbeziehungen, Exportbeziehungen zu Russland gibt. Also da gibt es schon ein paar feste Säulen, auf denen Russland in Europa steht. Auf der anderen Seite sehen wir immer wieder auch durch die Jahrhunderte die Debatte, dass dieses Europa mit seinen angeblich nicht konservativen, dekadenten Werten, seinem Streit, dass Russland dieses Europa eigentlich gar nicht begrüßt und sich dann doch eher als eine eurasische Macht versteht. Das ist eine Debatte, die Russland mit sich selbst oder die die Menschen in Russland mit sich selbst führen mögen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass sie diese Debatte offen führen, mit offenem Herzen führen. Und dass wir, wenn ich jetzt wir in Deutschland sage, dann doch mit unseren langen, langen Beziehungen zu diesem Land, auch mit unserer Verantwortung, die wir aufgrund des Krieges, den wir Deutschen gegen die damalige Sowjetunion geführt haben, auch aufgrund dieser dauerhaften Verantwortung, einer historischen Verantwortung heraus, wollen wir, dass sich Russland als Teil eines demokratischen und eines freien Europas versteht.
Nazi-Deutschland hatte der Sowjetunion unermessliches Leid angetan. Vieles davon ist nicht aufgearbeitet, zum Beispiel die Blockade von Leningrad und auch die Millionen Kriegsgefangenen, die in Deutschland geschuftet haben. Ist es dafür zu spät oder sollte Deutschland hier mehr Engagement bis vielleicht sogar hin zu erneuten Reparationen zeigen?
Die Reparationsfrage ist eine juristische Frage, die ist hochkompliziert, sie ist aber genauso eine moralische Frage. Was die Aufarbeitung des Krieges betrifft, des Vernichtungskrieges, den Nazi-Deutschland gegen die Sowjetunion geführt hat. Übrigens nicht gegen Russland, sondern gegen die Völker der Sowjetunion. Das ist mir sehr wichtig zu betonen. Es ist nie zu spät für diese Aufarbeitung. Diese Aufarbeitung hat, wie Sie wissen, sehr, sehr lange gedauert. Und der Prozess des Beginns einer Aufarbeitung hat sehr lange gedauert. Der Vernichtungskrieg der Deutschen gegen die Sowjetunion war lange eine Leerstelle, auch in unserer eigenen Geschichte. Und eigentlich ist es erst in den vergangenen 20 Jahren zu einer intensiveren Auseinandersetzung damit gekommen. Die Wehrmachtsausstellung der 90er Jahre war so ein Kristallisationspunkt, an dem sich diese Aufarbeitung entzündet hat, wenn man das so sagen kann. Der sehr bewegende Auftritt des Schriftstellers, des im vergangenen Jahr verstorbenen Schriftstellers Daniel Granin, den ich auch noch zu einem langen Gespräch treffen konnte. Im Deutschen Bundestag 2014 zum Jahrestag des Endes der Blockade von Leningrad war ein zweiter solcher Kristallisationspunkt sehr bewegend. Die Bemühungen von Bundestagsabgeordneten in der Frage Reparationen für oder zumindest eine materielle Leistung oder einen materiellen Respekt denen gegenüber zu leisten, die als Kriegsgefangene in unserem Land, in Deutschland, wie damals geschuftet haben, die millionenfach gestorben sind, auch das immer noch ein nicht aufgearbeitetes eine nicht aufgearbeitete Folge dieses Krieges. Die Bemühungen einiger Bundestagsabgeordneter, das zu erreichen, die zeigen mir, dass dieser Prozess nicht nur begonnen hat, sondern dass er geführt wird. Ich würde mir sehr wünschen, dass auch auf russischer Seite die Aufarbeitung des großen Vaterländischen Krieges über die so pompös inszenierten Siegesmythen hinaus, bei allem Verständnis dafür, aber über diese pompös inszenierten Siegesmythen hinaus einmal auch kritisch und offen geführt werden könnte. Da finden wir große Gemeinsamkeiten für eine Diskussion, die dem Frieden dient. Und das Projekt, das gemeinsame russisch-deutsche Projekt über den Verbleib russischer oder sowjetischer Kriegsgefangener ist ein kleiner, aber wie ich finde wichtiger symbolischer Schritt in diese Richtung. Nach wie vor wissen wir über den Verbleib von 1 Million sowjetischer Kriegsgefangener nichts. 1 Million Namen, die wir nennen müssen, die wir finden müssen und die wir nennen müssen. Und das können wir gemeinsam.
Mhm. Ein weiterer Bereich, wo auch noch vieles unaufgeklärt ist, ist die Beutekunst und die Raubkunst auf beiden Seiten. Wäre dies nicht ein ideales Feld der erneuten Annäherung zwischen Russland und Deutschland?
Auch dies. Und auch da gab es in den vergangenen 10, 20 Jahren ja durchaus Bemühungen. Es ist, wenn wir einmal ganz kurz in die Geschichte blicken, es ist der damaligen Sowjetunion hoch anzurechnen, dass sie in den 50er Jahren mehr als eine Million Stücke sogenannter Trophäen oder Beutekunst an die Museen der damaligen DDR zurückgegeben hat. Die Sixtinische Madonna darunter, Exponate, Bilder, die ja verschlossen gewesen sind in den Geheimdepots der sowjetischen Museen. Das war ein großartiges Signal und hat sehr dazu beigetragen, die Museenlandschaft in der damaligen DDR und damit natürlich auch unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Kunst wieder lebendig werden zu lassen. Dass es bis heute gemeinsame Projekte gibt, dass der Goldschatz des Priamos von russischer Seite aus der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist, dass sich Restauratoren, Museumsfachleute, dass sie sich gemeinsam der Wiederherstellung beschädigter Exponate widmen. Auch das ist für mich ein schönes Zeichen, ein vielleicht kleines, aber ein schönes Zeichen. Und es geht sozusagen über allen politischen Streit und über alle Entfremdung hinweg. Wir sehen, dass wir gemeinsam dann doch gute Dinge für unsere Länder tun können.
Mhm. Frau Gloger, ich finde Ihr Buch sehr ausgewogen. Haben Sie beim Schreiben einen gewissen Druck verspürt, nicht zu russlandfreundlich zu schreiben, um die Kritiker nicht zu vergraulen?
Ich beschäftige mich seit gut 25 Jahren mit der Sowjetunion, mit Russland. Ich habe lange in diesem Land gelebt. Ich bin diesem Land, denke ich, sehr zugetan. Viele meiner engsten Freunde leben dort und ich fühle mich immer wieder sehr zu Hause, wenn ich dort sein darf. Ich habe die Entwicklung in Russland, die innere Entwicklung in Russland, ich habe sie, wie ich hoffe, mit guten Argumenten immer wieder stark kritisiert, weil ich glaube, dass der Weg, den Russland einschlägt, der Weg, den Russland vor allen Dingen in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, dass dieser Weg in die ökonomische, soziale und in die historische Sackgasse führt. Das tut mir weh und es tut mir leid. Mein Bemühen ist, den Menschen verständlich zu machen, worauf unsere gemeinsame Geschichte basiert. Also welches die Säulen sind, auf denen wir stehen. Und mein Wunsch ist, dass vielleicht auch die Menschen in Russland einen Einblick gewinnen können auf diese Sicht. Und ich hoffe sehr darauf, dass es vielleicht sogar eine russische Übersetzung dieses Buches geben könnte. Und das meine große Hoffnung, Herr Siebert, wäre, dass es ein winziger, aber doch ein kleiner Beitrag zum Brückenschlag, zum neuen Brückenschlag wäre, den wir so dringend brauchen.
Ja, aber nochmal zu der Frage. Also es ist, ich sag mal, salopp üblich, nur negativ über Russland zu berichten im Moment und zu schreiben. Haben Sie das ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass ja auch das für den deutschen Markt ist und hier von den Kritikern entsprechend argwöhnisch beäugt wird?
Also ich sehe nicht, dass es Druck gibt oder dass sagen die überwiegende Berichterstattung und die überwiegende politische Debatte, dass die nur Russland kritisch ist. Es wird eine sehr lebendige Debatte in Deutschland geführt über die sogenannten Russlandversteher, die Putinversteher. Es gibt also viele Bücher, die sich auch mit der russischen oder sagen wir mal mit der Kreml-Sicht auf die Entwicklung der vergangenen Jahre beschäftigen. Habe ich irgendeinen Druck verspürt, in irgendeiner Weise, in irgendeine Richtung schreiben zu müssen? Nein, zu keiner Sekunde. Wie ich übrigens in meiner Berichterstattung das niemals verspürt habe, nein, zu keiner Sekunde.
Wie schätzen Sie denn die Arbeit Ihrer Kollegen in der aktuellen Russland-Berichterstattung ein?
Da muss ich nachfragen, wie meinen Sie das konkret?
Ich meine also das Niveau und die Kenntnis, die wahre Kenntnis von Russland.
Nun haben ja die großen Publikationen, die großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender haben ihre Korrespondenten in Moskau, die zum Teil seit vielen Jahren sehr kenntnisreich sich in diesem Land bewegen und kenntnisreich aus und mit Erfahrung aus diesem Land berichten, dass wir ganz unterschiedlich, dass viele deutsche Journalisten ganz unterschiedlicher Ansicht darüber sind, was die Annexion der Krim bedeutet hat, was im Osten der Ukraine passiert, eine ganz andere Ansicht sind als das Kreml-Narrativ, ist nicht deutschen Journalisten anzulasten.
Frau Gloger, Sie haben die Ära Gorbatschow und zum Teil auch noch Jelzin begleitet und erlebt als Korrespondentin. Sollte man nicht dankbar sein, dass jemand wie Putin auf Jelzin folgte? Ich meine, hätte es nicht noch schlimmer kommen können für Russland?
Immer können überall die Dinge schlimmer kommen. Und manchmal kommen sie so schlimm, dass man es gar nicht zu glauben wagte. Was richtig ist, nach dem in hohem Maße, dies muss ich leider auch sagen, nach dem im hohen Maße selbst zu verantwortenden Chaos der 90er Jahre, nach den Kämpfen der Oligarchen, nach der Ausplünderung des Staates und staatlicher Ressourcen durch eine kleine Gruppe von Menschen, nach den Machtkämpfen einer selbsterklärten neuen politischen Elite, die sich demokratisch nannte, aber die überhaupt nicht demokratisch war. Denn die alte Elite blieb ja letztlich an der Macht. Sie hat sich nur einen neuen Anstrich, einen neuen Namen gegeben. War mit dem Amtsantritt von Wladimir Putin, waren große Hoffnungen verbunden. Übrigens nicht nur in Russland, sondern auch bei uns in Deutschland. Wir erinnern Putins Rede vor dem Deutschen Bundestag. Die erste Rede, die ein russisches Staatsoberhaupt jemals vor dem Bundestag gehalten hat. Eine große Ehre für beide Seiten. Und Putin hat ja diese Rede damals in weiten Teilen auf Deutsch gehalten, in der Sprache von Goethe und Schiller. Wie er sagte, auch auf deutscher Seite waren große Hoffnungen mit Wladimir Putin und seiner Präsidentschaft verknüpft. Was Wladimir Putin geschafft hat, und dies ist ihm anzurechnen, zumindest in seiner ersten Amtszeit, in der ich ihn ja auch über Monate für ein Buchprojekt und für das Magazin Stern begleiten konnte. Mit dieser ersten Amtszeit waren große Hoffnungen verknüpft auf eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage. Und dies ist ihm und seinem Team, zu dem ja damals auch Herr Kudrin gehörte, mit klugen makroökonomischen Maßnahmen. Es ist gelungen, dann die ökonomische Lage zu stabilisieren. Das ist ihm sehr positiv anzurechnen, diese Stabilität, die eingezogen ist, ein Wirtschaftswachstum, auch verursacht durch steigende Ölpreise und durch steigende Ölproduktion. Also da kam sehr viel Geld als sogenannter Windfall Profit in die Staatskassen gespült. Den Menschen ging es ja lange Zeit nie so gut wie unter Wladimir Putin. Das haben auch wir, sagen, in Deutschland mit Respekt sehr positive Anteilnahme mit Freude begleitet. Dies aber hat sich geändert 2008 und dann ganz massiv mit 2012, mit den Protesten, die gegen den Kreml gerichtet waren, weil sich eben leider Gottes auch in diesen Jahren eine neue Schicht von Oligarchen entwickelt hat, die genauso das Land, die weiter das Land ausgeplündert haben. Und weil sich eben kein wirklich demokratischer Diskurs entwickelt hat, weil sich kein Rechtsstaat entwickelt hat, weil das System, wenn ich das so sagen darf, weil das System gegen Kritik, gegen Protest immer repressiver vorgegangen ist. So sind auch natürlich die Enttäuschungen, sagen, auf unserer Seite gewachsen. Die Deutschen haben es versucht, nur dieser Satz noch, Herr Sieber, die Deutschen haben es versucht gleich zweimal mit einer Strategie der Modernisierungspartnerschaft. 2013, noch Ende 2013, als Strategie des damaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier ausgerufen und formuliert. Leider Gottes hat es nicht funktioniert.
Frau Kluger, letzte Frage. Mit Ihrer Kenntnis, Ihrem Einblick in die russische Psyche sozusagen, vielleicht für die Deutschen mal nachvollziehbar. Also es ist ja doch wirklich so, dass die Russen in der Welt vor allem Negatives über sich selbst lesen. Bei den Olympischen Spielen jetzt musste Russland aus, berechtigt oder nicht, ist erstmal egal, aber musste auf den eigenen Namen, die Flagge und die Hymne verzichten. Wie wirkt sowas auf einen Russen? Sieht man das gelassen?
Also Sie sagen, berechtigt oder nicht, ist egal. Das finde ich zum Beispiel gar nicht, Herr Siebert. Es ist sehr wohl wichtig, ob etwas sagen berechtigt entschieden wird oder nicht berechtigt entschieden wird. Das nur als erster kleiner Einwurf. Wenn sich ein Land befeuert, so muss ich es leider sagen, befeuert durch die mediale Darstellung des Westens als Feind und als Agent, als möglicher Eindringling in Russland. Also wenn sich eine Gesellschaft, ein Land mehrheitlich in der Position, in der Lage, sagen, eines Bedrängten in einer, sagen, belagerten Festung empfindet und sieht, ja, wie sollen denn Menschen reagieren? Wie sollen sie sich fühlen? Natürlich fühlen sie sich bedrängt. Und natürlich fühlen sie sich, sagen wir, über lange Zeit ja gedemütigt und erniedrigt. Es ist ja auch ein Land, das wie soll ich es sagen, dass bis heute ja in Wahrheit nicht wirklich in Frieden mit sich selbst leben kann, mit seiner eigenen Geschichte, mit seiner eigenen Vergangenheit. Und umso mehr, Herr Siebert, würde ich mir wünschen, dass die Projekte, über die wir eben sprachen, da geht es um Geschichte, um Vergangenheitsbewältigung, da geht es um die schönen, aber eben auch um die fürchterlichen, um die furchtbaren, um die schrecklichen Gemeinsamkeiten, dass solche Projekte, dass sie auch in Russland debattiert werden, dass sie öffentlich gemacht werden, dass sie einen Widerhall finden, auch in der russischen Gesellschaft. Das wäre ein Wunsch und es würde sehr dazu beitragen, sagen auch von russischer Seite, die Brücke auf der Festung wenigstens ein klein bisschen wieder herabzulassen.